Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei Stopp, Lob und Cappuccino. Ich sitze hier am Pfingstmontag, Feiertag, nach einem langen und intensiven Tenniswochenende mit Nico. Und wir freuen uns jetzt ein bisschen über die French Open zu reden und vor allem über das gestrige Finale. Nico, du hast ja auch ein intensives Tenniswochenende hinter dir, Samstag selbst gespielt, warst ja auch ein bisschen angeschlagen, hast dich ja ordentlich durchfighten müssen. Und gestern hast du, glaube ich, gesagt, du hast das ganze Match gesehen. Du hast komplett von mittags bis abends vom Fernseher gehockt.
Richtig, genau.
Wie geht's dir?
Hallo erstmal. Ja, bin wieder fit. Und ja, du hast richtig gesagt, ich habe das, wirklich das Highlight habe ich mir gestern, das Männerfinale, Alcaraz gegen Sinner, jeden Ballwechsel gesehen von A bis Z, also von Anfang bis Siegerehrung. Und ja, kann ja direkt sagen, Alcaraz hat es gewonnen. Und meiner Meinung nach, das wahrscheinlich eines der besten Finals, das ich je gesehen habe.
Ja, es ärgert mich so ein bisschen, weil ich habe den Anfang gesehen, dann saß ich 2,5 Stunden im Auto und dann habe ich dann später noch ins Ende gesehen, den Match-Break zumindest. Habe also ganz wenig nur vom Finale gesehen und meine WhatsApp-Gruppen waren voll, überall. Ich habe Nachrichten bekommen auf Instagram von Kumpels, überall geschrieben, was das für ein krankes Match, unglaublich, Wahnsinn, überall Push-Benachrichtigungen in Apps, wie der Verlauf ist. Ich dachte so, fuck, das kann nicht wahr sein. Und danach habe ich auf Instagram auch alles gesehen. Federer hat was gepostet. Jeder gefühlt hat was dazu gepostet. Episches Match, krassestes Match.
Ja, also
und
Social
ich habe leider
Media,
wenig gesehen.
Social Media war danach auch voll. So viele Spieler, andere Sportler, die gesagt haben, danke dafür, dass ihr beide dieses Match gespielt habt. Es war wirklich, also ich hätte eine Menge Geld gezahlt, um an diesem Tag im Stadion zu sein. Das war wirklich unglaublich, was die beiden da geleistet haben. Unterstreicht nochmal, ich denke, alle, die es auch gesehen haben, dass die beiden im Großen und Ganzen einfach wirklich, muss man fast schon sagen, eine Klasse besser sind als alle anderen aktuell. Ich sage das immer sehr vorsichtig, aktuell. Das haben die gestern einfach bewiesen. Das war wirklich allererste Sahne, was wir da gesehen haben.
Ja, ich habe natürlich mir auch die ganzen Highlights angeguckt und alles, aber es ist natürlich was anderes, wenn du das ganze Match von Anfang bis Ende verfolgst. Du nimmst ja dann auch die Sachen, die zwischen den Ballwechseln, zwischen den Punkten passieren, nimmst du ja mit und nimmst das auf und das ist ja was ganz anderes. Deswegen, kannst du vielleicht in deinen Worten das Match einfach nochmal kurz zusammenfassen, die Ergebnisse oder das Ergebnis und auch, wie du das Spiel empfunden hast und wann vielleicht für dich so die Knackpunkte waren? Ich meine, die meisten, die es hier hören, werden es gesehen haben, aber vielleicht gibt es auch welche wie ich, die nicht so viel gesehen haben.
Ja, also man kann gar nicht die Knackpunkte so richtig zusammenfassen. Natürlich gibt es einen ganz großen Knackpunkt. Sinner hat der Matchbälle gehabt.
Ja. 40-0, ne?
Genau. Aber um vielleicht mal anzufangen, es war ein Match, ich glaube, es war über 5 Stunden 30. Aha. 5 Sätze. Die ersten 2 hat Sinner gewonnen. Die nächsten 3 Comeback hat Alcaraz gewonnen. Und die waren alle auf einem brutal hohen Niveau. Vielleicht der zweite Satz der schlechteste Satz. So mal zwischendrin.
Warum?
Alcaraz hat am Anfang er hat ein bisschen nachgelassen vielleicht. Ja, oder hatte keinen Zugriff mehr aufs Spiel.
Lag direkt 3-0 hinten, ne?
Lag relativ deutlich hinten. Ich weiß gar nicht mehr, ob es 3-0 war. Doch, war 3-0. Und hatte dann auch mit der Box gehadert oder mit sich selbst gehadert und hatte mal so das Gefühl gehabt, so richtig kommt er nicht ins Spiel rein. Aber was mir aufgefallen ist, aus meiner Perspektive, zu Beginn des Matches hat Alcaraz losgelegt, schon wie die Feuerwehr. Da habe ich gedacht, so, wow, der hat wieder so einen Zug heute. Und direkt im ersten Aufschlagspiel schon Breakchancen und hat, finde, unglaublich aggressiv gespielt und auch deutlich flacher.
Okay.
Also von der Höhe her kann es ja aus dem Fernsehen immer schwer beurteilen. Und natürlich, man sieht das halt, der Sinner ist aktuell der Einzige, der damit umgehen kann, mit diesem Tempo und mit diesen Schlägen von Sinner, weil er hat einfach dagegen gehalten, hat die Spiele immer gehalten und hatte dann auch, glaube ich, im zweiten Spiel direkt schon selbst Breakbälle gehabt. Also es ging Schlag auf Schlag, bis dann Alcaraz ihn zum 3-2 gebreakt hat. Also Alcaraz hat im ersten Satz 3-2 vorne gehabt. Da habe ich gedacht, so, okay, der hat ihn schon im Griff. Also es ist auch gerechtfertigt so. Er spielt einfach besser. Mhm. Ein Ticken besser vielleicht. Und dann ab dem 3-2 kriegt Alcaraz sein Break. Die wechseln dann zum 4-3. Sinner macht 4-3. 4 beide und dann 5-4, 6-4. Bei 6-4, bei 5-4 ein einfaches Break wieder von Alcaraz, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein einfaches Break. Und aber wie gesagt, ab dem 2-3 hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dann Sinner das Spiel so ein bisschen übernommen hatte. Mhm. Und ich kann dir gar nicht genau sagen, was es vielleicht war. Ich meine, hat auf der Bank irgendwie gesehen, dass Alcaraz hat eine kurze Medical Timeout genommen, hätte irgendwas im Auge gehabt. Mhm. Ist irgendwie eine Fliege ins Auge geflogen und vielleicht hat ihn das auch gestört. Aber ja, die beiden deutschen Kommentatoren, Michael, Matthias Stach und Boris Becker hat es ja auch richtig gesagt, ist an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu verspielt vielleicht auch. Ja, also ich meine, wir reden hier wirklich von Nuancen. Und hat dann den Satz, ja, verloren. Und dann im zweiten Satz halt überhaupt keinen Zugriff mehr gehabt, gefühlt. Hat ganz schnell 3-0 hinten gelegen. Und aus dem 0-3 wurde ein 1-4, ein 2-5. Und dann, ja, kämpft sich plötzlich Alcaraz wieder zurück ins Match und schafft es sogar noch in den Tiebreak. Mhm. Ja, also das war so mit vielleicht schon mal der erste Hinweis, wie dieses Match weiterhin verlaufen wird. Weil wir haben schon in diesem Match einige Wendungen gehabt, wo man gedacht hat, also es ist unfassbar, was die auch für eine mentale Stärke haben. Hat sich, wie gesagt, in den Tiebreak gekämpft und den dann aber relativ deutlich mit 7-4 verloren. Mhm. Man hat auch gemerkt, dass der Alcaraz auch mit seiner Return-Position etwas gehadert hat. Er hat versucht, teilweise weiter hinten zu stehen, hatte dann aber Probleme mit dem Vorhand-Return, wenn er weit hinten stand. Er hat auch wieder versucht, näher an der Linie zu stehen. Hat, wie ich finde, auch versucht, im zweiten Satz dann variabler zu spielen, also vor allem der Höhe her variabler. Mhm. Aber wie gesagt, Sinner hat auch einfach, muss man wirklich sagen, bärenstark gespielt, weil der halt alles wegdrischt, was mal, also bei den beiden ist es einfach so, sobald der Ball mal etwas in der Chance ist, dass der gefährlich werden könnte, die nutzen das sofort.
Glaubst du, er hat deshalb nicht so hoch gespielt wie in den vorherigen Matches, zum Beispiel gegen Musetti, die haben ja unglaublich hohe Spinbälle gespielt. Ja. Weil der Sinner die einfach so früh nehmen kann und das für ihn nicht so wehtut und die einfach runterpflückt und reinschießt.
Ja, das hat ja auch der Sinner weiterhin gemacht. Also du erwischst den Sinner ja nicht, dass der plötzlich 4 Meter hinter der Gurtlinie spielt und da mitspinnt. Der nimmt die Dinge einfach früh, wie im Endeffekt ein Djokovic das ja auch macht, ja. Aber er hat dann versucht, finde ich, jetzt ein bisschen mehr mit der Höhe zu variieren. Und was sich dann irgendwann im Laufe des Matches einfach als der Money-Shot für Alcaraz rausgestellt hat, der Spielzug ist von der Vorteilseite der Kick nach außen und dann Vorhandumlauf, Rückhandumlaufen, Inside-In mit der Vorhand. Ich glaube, da hat er unfassbar viele Punkte mitgemacht. Das sieht immer so leicht aus, wenn du den Aufschlag erstmal in die Ecke platzierst und dann die Vorhand Inside-In, die Linie auch die Ecke rein. Das hat er in Perfektion gestern gemacht, hat er unglaublich viele Punkte gewonnen. Gegen Ende des Matches hat Sinner da eine bisschen bessere Antwort, weil er häufig dann auch mal Longline retourniert hat. Aber im Großen und Ganzen gingen die ersten beiden Sätze sehr verdient an Sinner und der dritte Satz.
Aber ganz kurz jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Also Sinner gewinnt 2 Sätze, Alcaraz kämpft sich im zweiten Satz ran, von einem 2-5 in den Tiebreak, verliert den Satz. Da ist man doch eigentlich ist man doch schon weg, oder?
Ja, ich sag mal
also wenn du 2-0 Sätze gegen Sinner im Finale zurückliegst und eigentlich im zweiten noch so gut aufgeholt hast, da brauchst du doch schon eine extrem mentale Stärke, dass du dann sagst, so, jetzt lege ich los, jetzt gewinne ich nochmal 3 Sätze.
Ja, das ist ja das Unglaubliche und das gilt ja auch für Sinner, wenn man sich das ganze Match anguckt, dass die, wie viele Rückschläge die hatten und also wirklich, wirklich so glaubt, so vielleicht den Glauben verliert. Und ich meine, kommen wir vielleicht noch gleich noch zu, der Fall Bublik, der sagt irgendwie bei einem Match, wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich verloren.
Ja,
und er hat mit 2-1 Sätzen geführt und legt zum Matchgewinner auf und sagt, wenn ich dieses Aufschlagspiel nicht mache, dann steht es 5-5, ich krieg's Break, dann bin ich verloren, habe ich verloren.
Genau, das war ja in seinem Siegerinterview nach seinem Match gegen Draper. Genau. Da hat er, wie du sagst, 5-4 im vierten Satz.
Richtig.
Und hat unglaublich hohes Risiko gespielt. Und dann wurde in der Pressekonferenz gefragt, warum er so hohes Risiko gegangen ist. Da meinte er, er glaubt dran, dass es im Tennis nur, dass man nur eine Chance hat. Ja. Und wenn man die nicht nutzt, dann ist vorbei. Hätte er das Aufschlagspiel verloren, dann hätte er durchlaufen lassen, dann wäre es weg gewesen, das Match.
Also hätten wir nach diesem Motto gespielt, gestern Sinner und Alcaraz, dann wäre. Gab es für beide Momente, wo sie einfach in die Schläge hätte die Tasche packen müssen und runtergegangen sind vom Platz. Das ist ein Zeichen dafür, man kriegt auch nochmal ein paar Chancen mehr.
Und auf der anderen Seite, wenn man so ein Match auf Augenhöhe gewinnen will, und ich glaube, es ist egal, auf welchem Level jetzt, ne? Also wenn zwei auf einem Level sind wie die beiden und du spielst vielleicht gegen einen, der auf deinem Level ist und der will genauso hart gewinnen wie du, dann musst du das Match sozusagen mehrmals gewinnen, dem Match. Also richtig. Da reicht es, das geht nie easy durch. Wenn du dann eine knifflige Situation überstanden hast, da kannst du Gift drauf nehmen, da werden nochmal 2, 3, 4 weitere kommen. Genau. Also es ist wie eine Achterbahnfahrt.
Das ist eine absolute Achterbahnfahrt und das war gestern ein schönes Beispiel dafür, diese Achterbahnfahrt. Es ist einfach die ich meine, jeder hat es gesehen, das Niveau war absurd hoch. Die Geschwindigkeit, die die von der Grundlinie spielen können und die Auswahl an Schlägen, die sie aus der Defensive spielen, aus der Offensive. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Es bringt auch gar nichts, sich vielleicht aus meiner Sicht jetzt hier einzelne Spiele genauer anzugucken, weil wir hatten so, also ich glaube, du kannst gar kein Highlight-Video in 10 Minuten schneiden. Das geht gar nicht, weil es waren so unfassbare Ballwechsel, gerade zum Ende hin, wo du wirklich sagst, das ist einfach von einem anderen Stern.
Ja, ich hatte es in den Highlights nur gesehen, dann im Nachhinein jetzt heute nochmal, wie die wichtigen Punkte abgewehrt wurden. Und
genau.
Du siehst den Ballwechsel und dann guckst du auf den Spielstand und sagst, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Kannst du doch nicht spielen bei so einem Spielstand.
Und das halt über 5 Sätze. Ja. Und das ist, also spielerisch war das ja wahrscheinlich das höchste Niveau, was man jemals gesehen hat, vielleicht sogar. Ja, also ich erinnere mich da vielleicht noch an einem Finale, was mir noch im Kopf hängen geblieben ist, war Nadal gegen Federer bei den Australian Open
2017.
Genau, das war
eigentlich. Oder das Wimbledon-Finale 2008.
Genau. Also da sind schon so, aber ich denke, vom Niveau her war das eines der unglaublichsten Spiele, was wir jemals gesehen haben.
Aber bei Federer und Nadal, und gerade bei den beiden hat man das ja auch immer gesehen, dass wenn die im Finale sind,
ja,
dass die sich so hochschaukeln und noch mal besser spielen und noch verrücktere Sachen machen.
Ja.
Und du siehst keine leichten Fehler mehr, du siehst nur noch verrückte Punkte.
Ja.
Und das haben wir ja in den letzten Jahren, haben wir ja auch hier schon oft besprochen, immer so ein bisschen vermisst, sage ich mal.
Mhm.
Dass in den Finals dann häufig ja, die menschlich waren einfach, nervös waren, leichte Fehler gemacht haben in wichtigen Situationen. Das haben wir ja ganz oft gesehen, Medvedev, Zverev, Tsitsipas, ne? So viele, die mit 2-0-Satzführung im Grand-Slam-Finale standen und dann irgendwie weggebrochen sind. Und das sind irgendwie Spieler, die haben etwas, die wachsen dann nochmal über sich hinaus.
Ja. Ja, und das Beeindruckende ist, muss ich überlegen, ich meine, der Sinner hatte 6-4, 5-2 geführt. Dann bei 5-4 eigener Aufschlag. Und ist ja nicht so, dass er das verloren hat, weil er schlecht gespielt hat, sondern weil der Alcaraz einfach von einem anderen Planeten wieder gespielt hat. Ja, völlig absurde Ballwechsel hatte und gewonnen hat. Und man dachte so, der hat doch jetzt alles im Griff und plötzlich wechselt so dieses Momentum und Alcaraz ist am Drücker. Und in dem Tiebreak gewinnt dann der Sinner wieder. Also es war ein ständiges Hin und Her, ein Hochschaukeln von wer hat jetzt hier wieder die Oberhand. Das war wirklich brutal zu sehen. Und ging dann auch im dritten Satz direkt ja wieder los, dass Sinner Alcaraz direkt gebreakt hat. Da hat man so gedacht, so, wow, krass. Also das wäre so ein Moment, wo ich jetzt sagen würde, jetzt ist er gebrochen.
Ja, also der Sinner hat den Alcaraz im dritten Satz direkt gebreakt.
Direkt gebreakt, 1-0 geführt. Und denkst dir natürlich so, okay, 2-0 Satz zurück.
Ja.
Direkt ein Break, einfaches Break bekommen. Denkst du dir, ja, okay, scheiße, aber Seitenwechsel, Rebreak und dann führt Alcaraz schnell mal 4-1.
Okay.
Also schafft es ihn direkt wieder einen Doppelbreak zu machen, 4-1, 5-2 und ähnliche Situation führt 5-2 im dritten und jetzt genau umgekehrt, Sinner breakt im entscheidenden Spiel 5-4 Alcaraz bei 5-3 und kommt zu einem 5-4 und verliert dann bei 5-4 Sinner sein eigenes Aufschlagspiel wieder zu 0 da. Das ging ein bisschen schnell vielleicht, ja. Das war aber so der Moment, wo man gedacht hat, okay, der Alcaraz, der glaubt jetzt dran.
Der hat ja ordentlich das Publikum angeheizt.
Genau, hat er immer wieder mal gemacht, das Publikum mitgenommen. Jetzt nicht unfair, aber der hat dann dran geglaubt. Ich glaube, er hatte die ganze Zeit dran geglaubt. Ja. Das ist ja das Beeindruckende. Der hatte nicht einmal den Moment, wo man das Gefühl hatte, er glaubt nicht dran, dass er das verliert.
Ja.
Und 4. Satz war vom Niveau her vielleicht sogar. Ja, vielleicht war es sogar der beste, ich kann es gar nicht sagen, vielleicht war es der beste Satz für mich jetzt, ja. War alles in der Reihe. Sinner breakt den Alcaraz bei 4-3, steht 5-3 und dann geht es in 5-4 und dieses 0-40, ja. 0-40 hat Sinner
bei
5-4 für Sinner, Aufschlag Alcaraz, hat er 0-40. 3 Matchbälle und
aber hat er nicht sogar schon bei 5-3 eigenen Aufschlag gehabt und wurde gebreakt?
Genau. Ich glaube nicht. Nee, der hat 5-3 geführt, dann 5-4 und
ja, wenn er 5-3 geführt hat, dann muss er ja einmal zum
Er hat also 4-3 geführt, dann hat er, also er hat gebreakt zum 4-3, hat dann das 5-3 gemacht.
Ja.
Und hat, stimmt, er hat bei 5-4 das Break bekommen.
Ja.
Bei 5-4 das Break bekommen. Ja. Also er hat bei 5-3 hat Alcaraz aufgeschlagen.
Und da hat er eine 40-0 gehabt.
40-0, also 0-40 gehabt. Und ja.
Die drei Punkte habe ich gesehen.
Es waren zwei unglaubliche knappe Bälle an der Linie von Alcaraz, wo man gedacht hat, okay, einer ist, glaube ich, komisch gesprungen und der hat zweimal geguckt, die sind unglaublich lang. Einer, ich glaube, es war ein Angriffsball, kann das sein?
War ein Return bei 40-15, den hat er ganz knapp Longlands ausgespielt mit der Rückhand. Ja, und dann dieser leichte Vorhandfehler bei 40-30.
Ja, also kann man nicht sagen, man kann ihm irgendwas vorwerfen. Ja, ich meine, ich glaube, vielleicht spielt er diese Punkte im Kopf nochmal durch heute und denkt so, habe ich nicht einen von diesen fucking Punkten geholt?
Ich glaube, wenn du dreimal im Ballwechsel bist, also zumindest war beim zweiten Punkt bei 4-15, war es ein zweiter Aufschlag und er will einen aggressiven Return spielen, den kannst du auch erstmal reinspielen.
Ja.
Wenn du dreimal in Ballwechsel kommst, dann musst du einen machen, oder?
Das tut weh, auf jeden Fall. Ja. Und dann nicht gemacht, 5-4. Und dann kommt plötzlich Alcaraz wieder in God-Mode, ja, breakt ihn, 5-5. Du denkst halt so, er schlägt jetzt zum Spielgewinn auf. Alcaraz breakt ihn, wieder auch mit absurden Punkten. Wie gesagt, es sind so viele, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, was wo war.
Ja, aber auch die Situation ist doch crazy. Du führst 5-3, hast drei Matchbälle, dann machst du das Spiel nicht, steht 5-4, setzt dich auf die Bank und sagst jetzt so, serving for championship.
Ja.
Jeder weiß ja, jeder Zuschauer weiß auch, okay, das ist das schwierigste Aufschlagspiel in dem ganzen Turnier. Und der Sinner, wie viel Breaks hat der im Turnier bekommen? Wahrscheinlich nur gegen Alcaraz im Finale ein paar, ansonsten hat er wahrscheinlich ganz, ganz wenige bekommen.
Und wie gesagt, ich finde ja, man kann ja ihm keinen Vorwurf machen, dass er da irgendwie verhalten gespielt hat oder so. Das kannst du dir ja gar nicht leisten gegen Alcaraz. Und umgekehrt konnte der Alcaraz sich auch nicht leisten, verhalten zu spielen. Die haben die Punkte halt wirklich einfach ausgespielt. Und das ist ja das Brutale. Deswegen war dieses Match halt so unglaublich auf einem hohen Niveau. Und dann plötzlich kriegt er das Break. Und du denkst dir so, du hast es in den Gesichtern gesehen, auch von der Box, die waren wie versteinert, nach 5-3, 0-40, drei Matchbälle, plötzlich wieder 5-5.
Ist aber auch irgendwie der Klassiker, ne?
Ja.
Wenn du selbst Breakbälle hast, nutzt die nicht, und dann schlägst du selbst auf, dann kriegst du das Break.
Und Alcaraz spielt wie von Sinnen wieder, also wirklich, wo du denkst, es ist einfach nicht mehr normal, ja, was der wieder trifft. Und macht dann, führt dann 6-5 Alcaraz, dann bringt Sinner sein Aufschlagspiel zum 6-5 locker durch, so ungefähr, ja, da denkst du dir, warum war das nicht vorher so, aber es ist halt einfach. Es
geht dann einfach nicht so einfach.
Ja, geht dann nicht so einfach. Und der Tiebreak ging dann trotz 2-0 Führung für Sinner am Anfang dann sehr, sehr deutlich, 7-3 an Alcaraz. Ja, und da hat man schon gedacht, okay, das könnte ihm vielleicht den Zahn gezogen haben, der Akku ist vielleicht auch leer. Da haben sie dann irgendwann auch mal eine Statistik eingeblendet, die Bilanz von Sinner bei mehr als 3 Stunden 50 Spielzeit, muss dazu sagen, jeder Satz hat über eine Stunde gedauert, ich glaube nur der zweite Satz war weniger als eine Stunde. Die Bilanz von Sinner bei Matches mehr als 3 Stunden 50 ist 0,6.
Okay.
Hat noch kein Match gewonnen, das länger als 3 Stunden 50
war. Ist aber interessant, weil ich wollte später, wenn wir über die einzelnen, über das Spiel von dem jeweiligen Spieler sprechen, genau darauf eingehen, das ist schon mal gut.
Und hatte das gedacht, so okay, vielleicht lässt er auch körperlich nach, bei Alcaraz hatte man gar nicht das Gefühl, dass der irgendwo irgendwie ein bisschen nachlässt. Also ich meine, das Gefühl gehabt, der kann ewig so weiterspielen. Fünfter Satz, hat man dann auch gedacht, okay, direkt Break, Sinner bekommt direkt Break, 0-1. Alcaraz bringt seinen Aufschlag sehr locker durch, 2-0. Und dachte so, okay, das bestätigt sich jetzt, der zieht jetzt davon, läuft jetzt schnell durch. Und man dachte so, wie der Sinner hat vielleicht ein bisschen Glauben verloren, aber hat er nicht, das ist ja das Verrückte, sondern er ist dann alles in der Reihe die ganze Zeit und das ist wieder auf Augenhöhe. Man hat das Gefühl, der Alcaraz ist ein Ticken besser. Und dann schlägt Alcaraz bei 5-4 zum Championship auf und dann kriegt er das Break.
Ja, steht Wahnsinn.
5-5.
Wahnsinn.
Ja. Und da hat Sinner wie von Sinnen gespielt. Also völlig krank, ja. Steht 5-5 und du denkst dir so, das gibt's doch nicht. Der ist bei 2-0 Setzführung 5-3-0-40, verliert das. Nach der Theorie von Bublik hast du keine Chance mehr. Ja. Der ist im fünften Satz eine mentale Maschine, kommt nochmal zurück, breakt nochmal zum 5 beide und ist wieder im Spiel zurück. Macht dann ein schweres Aufschlagspiel zum 6-5, ein ganz schweres Aufschlagspiel über einen Start, wo er wirklich auch wieder brutale Bälle gespielt hat, beide. Und dann, das ab dann muss man einfach sagen, ab diesem Zeitpunkt hat Alcaraz für mich das beste Tennis gespielt, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. 6-5, aus der Sicht von Sinner. Und der Sinner hatte 15-30, also 15-30, im Alcaraz aufgeschlagen. Und Sinner hatte da schon ein paar gute Chancen. Return, bei 30 beide steht es, Return von Sinner mit der Vorhand, Cross in die Ecke. Und der Alcaraz bei 30 beide rutscht hin und macht so einen Vorschlag in die Ecke.
Ja. Fast ein Winner.
Fast ein Winner und brettert dann die Rückhand aus dem Halbweg Cross rein.
Genau, diesen Ball, den bei muss man die erstmal so nehmen.
Also allein der erste und dann diese Rückhand, ja. Macht dann, die gehen dann über Einstand, macht dann im Endeffekt das Spiel. Da war auch noch ein Passierschlag dabei. Ich weiß gar nicht, bei welchem Spielstand das war. Ich glaube, bei Einstand, wo Sinner mit der Vorhand angreift auf seine Rückhand und er steht ungefähr 8 Meter hinter der Linie und retourniert kurz cross zum, ich glaube, das war zum Spielgewinn oder bei Einstand, ich weiß es nicht mehr. Also völlig absurd. Und im Tiebreak, also es war wirklich ein perfekter Tiebreak.
Direkt 6 oder 7-0 geführt.
Ne? Ja, und aber es sind keine leichten Fehler oder so.
Verrückte Punkte. Ja,
einfach Alcaraz wie wirklich absurd gespielt und führst halt 7-0, ne? Und was ist halt dann.
Da muss man echt sagen, ist das Ding eigentlich schon durch, ne?
Ja, ich habe immer so gedacht, okay, man darf auf keinen Fall bei diesem Match irgendjemand abschreiben, aber da hast du natürlich schon gemerkt, ein 7-0 aufholen. Es ging dann auch 10-2 aus. Man hat natürlich danach im Match die Enttäuschung von Sinner gesehen, ja. In seinen Augen selbstverständlich. Die Freude bei Alcaraz, unterm Strich einfach muss ich sagen, wahrscheinlich für mich das, ja, würde fast schon sagen, wahrscheinlich, wenn nicht sogar das beste Finale, was ich jemals gesehen habe, was man so gesehen hat, die Reaktionen von anderen auch. Also es war wirklich einer der wenigen Matches, wo man am Fernseher wirklich so gefesselt war und gedacht hat, bin ich aufgestanden und ich war selber so nervös und ich hatte auch keinen, dem ich jetzt sage, das war mein Favorit. Mhm. Ich hätte es irgendwie dem Sinner gegönnt, aber,
weil man auch so ein bisschen mitfühlt, gell?
Ja, du fühlst halt mit, du denkst dir halt so, das kann doch nicht wahr sein, die arme Sau, der kann doch nicht so ins Bett gehen, ja. Das geht doch nicht. Ja. Aber es war wirklich ein Match und ich habe mir auch danach irgendwie so nur mal Gedanken gemacht, ich habe mir so gefragt, was sagst du was sagt der Trainer danach, beide, wie spielt man gegen Sinner, wie spielt man gegen Alcaraz? Es ist einfach eine Art von Tennis, die wir vielleicht so noch nicht gesehen haben. Eine Intensität, eine Auswahl an Schlägen, eine Geschwindigkeit, die man so vielleicht noch nie gesehen hat. Das muss man einfach mal so sagen. Die haben sich natürlich hochgeschaukelt, weil Sinner steht sehr nah an der Linie, spielt er sehr schnell. Alcaraz kann grundsätzlich alles halt sehr schnell spielen. Aber es war wirklich ein Spiel, wo man sagen muss, das ist eine Klasse besser als alles, was aktuell rumläuft. Mhm. Und deswegen war das schon was ganz, ganz Besonderes, was man gestern gesehen hat. Und für den Tennissport halt einfach, ich glaube, das hat ja über den Tennissport hinaus Wellen geschlagen. Gibt ja viele Videos, die man gesehen hat, dass da teilweise irgendwie die spanische Nationalmannschaft da in der Kabine, der war ja Nations League, das geguckt hat und alle nur, oh mein Gott, das ist wirklich Wahnsinn, was die beiden da zeigen. Andere Sportler, die das kommentiert haben, und gesagt haben, das ist absurd, was die da leisten. Und ja, kann man wirklich nur den Hut vorziehen von dieser Leistung. Und das Schöne ist, dass die beiden noch so jung sind und wahrscheinlich noch mehrere solche Duelle haben. Sinner wird garantiert auch nochmal die Chance bekommen, das zu gewinnen, dieses Turnier. Und wir können uns wirklich sagen, was diese Superstars angeht, man hat ja so ein bisschen Angst, was kommt nach Federer, Nadal, Djokovic, das ist in guten Händen.
Das ist in
ganz guten Händen. Ja.
Ja, und für mich jetzt auch, wenn ich das Finale nicht ganz gesehen habe und jetzt nur von dir erzählt bekommen habe und mir irgendwie die Highlights und alles zusammengebastelt habe und das Anfang und das Ende, was ich gesehen habe, 2 Sachen, die man aus dem Finale mitnehmen kann, ist einmal, finde ich, aus Sicht von Sinna, wie unglaublich enttäuschend und hart diese Sportart ist.
Ja.
Also du bist die Eins der Welt. Du spielst das ganze Turnier. Das verrückteste Tennis. Du hast, was der für Statistiken gebrochen hat. Mit zwei Doppelfehlern nur ist er ins Finale gekommen. Hat den Djokovic weggemacht. Spielt im Finale, hat das Ding eigentlich auf dem Schläger, führt 40-0, hat drei Matchbälle und alles. Mhm. Und am Ende des Tages verliert er das Match und ist wahrscheinlich der enttäuschte Spieler vom ganzen Feld,
ja,
der mitgespielt hat. Ja, obwohl er eigentlich nur ein Punkt davon entfernt war, der Champion zu sein. Das zeigt einfach, wie so krass hart diese Sportart ist einfach.
Ja.
Ja, du kannst dich nicht über die Zeit retten in anderen Sportarten, sondern du musst diesen scheiß letzten Punkt gewinnen. Und wenn du es nicht holst, holt sich der andere. Und am Ende bist du der, denkst du, fuck, ich bin der Verlierer. Der geht vom Turnier erstmal weg und denkt sich so, scheiße, ich bin richtig enttäuscht, ich habe das Ding nicht gewonnen.
Genau.
Auf der anderen Seite sieht man auch, weil wir uns ja auch über dieses Statement von Bublik so mal kurz unterhalten hatten, dass wir es das eigentlich total bescheuert fanden, was er da gesagt hat. Ne? Das kannst du auch irgendwie für den denken und musst das ja nicht irgendwie nach außen posaunen, dass du ja angeblich, wenn du das Aufschlussspiel nicht gemacht hättest bei 5-4, dann aufgegeben hättest. Das zeigt einfach, dass es sich beim, vor allem beim Tennis, aber wahrscheinlich in allen Sportarten, einfach immer lohnt, zu kämpfen.
Ja.
Weil irgendwie bekommst du dann vielleicht doch nochmal eine Chance, wenn du dranbleibst. Ja. Und es gibt bestimmt Tage, denen läuft gar nichts und du fühlst dich scheiße. Okay, aber geh mir jetzt mal einen Tag, du bist auf Augenhöhe mit deinem Gegner und es ist ein krasser Schlagabtausch. Wenn du diese Hürden oder diese Steine, die dir in den Weg geräumt werden von deinem Gegner, immer wieder zur Seite schiebst, immer wieder und an eine Chance glaubst und weitermachst, du wirst irgendwann deine Chance bekommen.
Ja.
Und vielleicht belohnst du dich sogar selbst, dass du das Ding dann noch drehst und es machst.
Ja. Gebe ich dir vollkommen recht und ich will noch ein paar Sachen hinzufügen, sind vielleicht die eine weitere Message ist einfach beide super Fair Play, haben so viele Bälle selbstständig gut gegeben, auch zu Spielständen, wo man gesagt hätte, okay krass, die gehen hin und wischen den weg und sagen, der war auf der Linie und machen auch nicht rum von wegen so, ich hätte ja noch weiterspielen können, wir müssen Wiederholung machen, also überhaupt nicht. Und die größte Message ist für mich einfach dass die keine Sekunde, hatte man das Gefühl, dass sie nicht daran glauben noch, dass es jetzt vorbei ist. Sondern sie hatten immer den Glauben, ich kann das hier gewinnen. Und das ist schon beeindruckend. Wenn du in einem Match so eine Achterbahnfahrt hast, hoch und runter und du bist kurz vorm Gewinnen, du bist kurz vorm Verlieren und du kommst immer wieder zurück und verlierst dann im Endeffekt am Ende des Tages, weil der andere ist dann, ich würde noch nicht mal sagen, mehr verdient hat, aber weil er einfach den letzten Punkt gewinnt. Ja. Und das ist wirklich eine herausragende Leistung von beiden. Da kann sich jeder Tennisspieler einfach eine Scheibe von abschneiden, zu sagen, es ist wirklich erst vorbei, wenn du an die Hand ans Netz gehst und dem die Hand gibst. Ja. Und du hast immer noch mal eine Chance, zurückzukommen. Natürlich, wenn man auf Augenhöhe ist.
Richtig, ja.
Wenn
du LK10 bist und spielst gegen LK1, dann kannst du noch so viel glauben.
Kannst du noch
und
so viel an dich glauben, dann wird es halt schwierig. Genau, aber wie gesagt, wie du es vorhin gesagt hast, wenn es einigermaßen auf Augenhöhe ist, du wirst die Chance bekommen und dann ist da alles drin. Und das haben die beiden gestern gezeigt. Das war die beste Werbung für den Tennissport. Und
wie du es gerade gesagt hast, noch enger kann es ja nicht sein. Also irgendwann muss es ja zu Ende gehen. Wir waren ja schon im Match-Tiebreak im fünften Satz.
Sinner hat 193 Punkte gewonnen. Alcaraz hat 192 Punkte gewonnen. Das ist
verrückt.
Ja, also,
du gewinnst weniger Punkte und gewinnst Match. Genau. Aber halt einfach halt so krass auf Augenhöhe.
So krass auf Augenhöhe, ja.
Und ich musste auch kurz dran denken, als ich diese Zahl gesehen habe, 5 Stunden 30 und wir spielen im Medenspiel, wie alle anderen hier, 2 Sätze und ein Match-Hairbreak und sind danach fertig, wenn wir ein enges Match haben. Und die spielen 2 Sätze. Dann nochmal 3 und dann Match-Tiebreak.
Genau.
Also das ist schon komplett geisteskrank.
Ja, und ich hatte nicht das Gefühl, dass, ich meine, beider, der Sinner hatte das gesagt, ja klar, er war müde, aber Alcaraz war auch müde. Ich hatte aber jetzt nicht das Gefühl,
dass das Spiel so drunter leidet, ne?
Dass es so ein krasser Einbruch war.
Ja.
Also überhaupt nicht. Ja, wo du dir so denkst, so okay, ich habe das jetzt nicht so krass wahrgenommen. Und ich habe jetzt natürlich keine Statistiken, ob der Aufschlag vielleicht langsamer wurde, ob die Grundschläge langsamer wurden, aber ich kann es mir gar nicht vorstellen. Deswegen muss man aber sagen, am Körperlichen lag es bei Sinner nicht. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und das, was die da nach diesen 2 Wochen reine Spielzeit, die sind ja auch Vorbereitung noch hatten und wie auch immer, da abgeliefert haben und nach 5 Stunden 30 immer noch spielen, das ist eine außergewöhnliche Leistungen.
Allein schon so lange konzentriert zu bleiben, genau, und sowas.
Ja, ne? Das ist völlig krass. Ja.
Weil du eben diesen einen Punkt angesprochen hast, im 5. Satz oder im 4. Satz, bei 30 beide diesen Squash-Schlag, den er cross auspackt und dann diese Rückhand früh nimmt, cross reinschießt, den habe ich auch gesehen, den Ball. Und das betrifft jetzt beide, über das ganze Match hinweg oder über das ganze Turnier hinweg, beeindruckt mich so sehr, wie mutig die immer draufgehen. Und für den Zuschauer sieht das immer so ganz einfach aus. Ja gut, der geht halt rein und schießt halt die Rückhand-Cross rein und wenn sie halt beim Aus ist, ist es so ein Stück im Aus.
Genau.
Wir spielen ja gerade auch selbst Medienspiele. Deswegen kann man sich dann sehr gut reinversetzen in diese Situation.
Ja.
Wenn ich einen engen Spielstand habe und es ist ein wichtiger Punkt und ich werde ein bisschen nervös innerlich und denke drüber nach, was mache ich jetzt? Das fällt mir so schwer, einfach mal dann die Rückhand früh zu nehmen, einfach mal voll drauf zu ziehen, sondern jeder von uns wahrscheinlich hat dann immer ein bisschen die Handbremse drin und sagt dann, ich spiele lieber erst nochmal cross rein und warte ab. Ja. Dieses Vertrauen zu haben und diesen Mut zu haben, diese Selbstverständlichkeit, ich baller den rein. Und wir reden hier nicht von dem Medienspiel, sondern die spielen Grand Slam Finale bei dem, was weiß ich, wie viele Millionen Leute zu gucken.
Ja.
Das beeindruckt mich so unglaublich.
Ja. Ja, diese Selbstverständlichkeit und ich glaube, beide wissen einfach, ich kann nicht zurückziehen.
Genau, die ziehen nicht zurück.
Weil der andere macht sonst.
Genau.
Ja. Und das war ja gestern der Fall. Wir haben ja gesehen, wie Sinner bis ins Finale dominiert hat, seine Gegner. Wir haben gesehen, Alcaraz vielleicht ein bisschen mehr gestrauchelt an der einen oder anderen Stelle, aber wie er auch dominiert hat. Und dann treffen diese beiden Giganten im Finale aufeinander und du siehst, also jeder Ball, der auch nur ein Hauch zu kurz ist oder nicht gut genug gespielt ist, wird sofort bestraft. Und das ist halt das Verrückte. Es gab für mich keine Phase im Match, wo man jetzt sagt, so, da dümpelt es gerade so ein bisschen vor sich hin.
Ja. Was wir in vielen anderen Finals gesehen haben, zwischen Murray, Djokovic oder Team Zverev oder solche Finals, wo wir dachten
Genau, ein bisschen zäh, gilt ja auch für Finals von Federer, von Djokovic, von Nadal und wie auch immer, ja, oder wo einfach der Nadal den auf Sand halt so weggeballert hat, aber das war schon sehr beeindruckend, dass es da die beiden halt, man gemerkt hat, es ist Tennis in fast schon Perfektion, was da gezeigt wurde.
Perfektes Stichwort, Perfektion. Was fehlt denn noch oder wo wirst du denn diese kleinen Schwachstellen sehen bei jedem Einzelnen? Also fangen wir mal mit Alcaraz an. Du hast es eben schon gesagt.
Ein bisschen zu verspielt vielleicht. Ne? Also das ist ja das Einzige. Er kann ja alles. Ja, also wirklich, wo man sagt, er spielt hoch, er kann schnell spielen, er kann alles. Also er kann Winkel spielen, er kann ja aus der Defensive ist er brutal gut, in der Offensive ist er brutal gut. Vielleicht das ein Ticken zu verspielt manchmal und dass er dann ja dadurch vielleicht auch mal ganz gerne mal ein, zwei leichte Punkte hergibt. Aber auch durch seine verspielte Art und Weise, muss man ja sagen, hat er das Vertrauen dann trotzdem ja auch in den knappesten Spielständen dann verrückte Sachen zu machen, die dann klappen. Ne? Also das ist ja auch, das gehört ja auch auf der Serie die andere Seite der Medaille, sag ich so. Er traut sich aber auch zu, bei engen Spielständen das trotzdem zu tun. Ja. Wo andere, wie du sagst, vielleicht sagen, oh, ich mache mal einen Kickaufschlag und spiele den Ball mal rein. Der denkt sich so, auf gar keinen Fall. Ich mache Kickaufschlag und renne nach vorne und spiele irgendwie einen verrückten Surfen-Volley-Stopp. Ja. Das ist das Einzige. Und bei Sinner.
Aber warte, ganz kurz zu Alcaraz, Sehe ich auch so. Ich habe das Gefühl, dass er bei diesen Matches, die ganzen vorherigen Matches im Turnier, da gibt er auch mal einen Satz ab, gegen Jumhur zum Beispiel. Da ist er so verspielt, weil ich das Gefühl habe, der muss sich so ein bisschen wie schon fast wach halten oder bei Laune halten, dass er irgendwas macht, um einfach Spaß dran zu haben. Okay. Wenn der jetzt einfach wie Sinner seinen Stiefel einfach nur so stupide runterspielt, da wird ihm wahrscheinlich die Freude fehlen, so wirkt es immer. Und ist fast schon so, klingt so blöd, aber unter Forderung, dass er anfängt, irgendwas Wildes zu machen. Und der so Gegner wie Sinner lösen in ihm was aus, dass er diese Schwankung, die er hat, dass er manchmal nur 60% von seinem Level abruft, was dann trotzdem noch reicht, dann mal 80. Bei Sinner schafft es, dass Alcaraz 110 spielt.
Genau. Und umgekehrt ganz genauso. Umgekehrt nicht ganz genauso, aber ja, Sinner muss auch natürlich 100% spielen, oder das vollkommen recht ist. Man hat das Gefühl, der Alcaraz, das ist vorher für ihn so ein bisschen, ja, ich spiele mal Tennis. Und gegen Sinner ist es so, jetzt geht's, jetzt muss ich ernst machen.
Ja, merkst du auch, der ist voll fokussiert.
Muss jetzt ernst machen. Und das ist ja irgendwo auch an die Konkurrenz ein dramatisches Signal ist. Das Level, was die da gezeigt haben, ist, wie gesagt, meiner Meinung nach eine Klasse besser als alles andere, was wir bisher hier auf der Tour gesehen haben. Ja.
Ja, okay, jetzt zu Sinner, was würdest du sagen, was ist dann vielleicht, wenn man überhaupt von der Schwäche sprechen kann, oder was ist noch Verbesserungspotenzial?
Also aus der Defensive auch Es ist Wahnsinn, was der spielt, wie er sich bewegt, wie der an der Linie klebt. Ich
habe schon gesagt, es ist wie auf Skiern, genau, rutscht er da rum. Wie hast du es beschrieben? Wie so ein Computer, so ein Tischtennis-Computer-Bot, gegen den man spielt.
Ja, genau. Der so kennt man da irgendwie bei irgendwelchen Videos so ein Computer-Torwart, der
genau, alles hält.
Der alles hält. Oder so ja. Ein Tischtennis-Arm, Computerarm, der gegen den Tischtennis spielt, der einfach alles zurückspielt. Das ist keine Chance. Genau, das ist bei Sinn. Ja. Das Gefühl, der hat wie so eine eingebaute Schiene an der Grundlinie.
Genau.
Und da steht er an der
Grund. Und rutscht einfach hin und her.
Rutscht hin und her und ballert ja. Dir alles zurück. Ja, das bei Sinner, was kann er noch besser? Natürlich, vielleicht muss er, aber das hat er sich schon stark verbessert, finde ich jetzt gestern gesehen, weil er körperlich keine Probleme hat, aber ist körperlich nochmal zulegen. Angeblich hat er in seiner Off-Season jetzt wieder 3 Monate wegen seiner Dopingsperre, hatte 3 Kilo Muskelmasse zugenommen. Ja, also er hatte jetzt, finde ich, bei dem Turnier keine körperlichen Probleme. Das war ja vorher immer mal auch so der Fall. Erinnert man sich an das Jahr zurück. Natürlich kann er noch ein bisschen variabler spielen. Das hat er das vielleicht, was Alcaraz ihm voraus hat. Ja. Aber ansonsten ist da, ja, man fragt sich, wenn man da guckt, was kann man denn da noch besser machen? Also woran arbeitet man denn da noch? Natürlich sind da noch Kleinigkeiten. Und wahrscheinlich, wenn du den auch ein bisschen länger begleitest und noch mit ihm sprichst und vielleicht weißt, wenn er selber dir sagt, oh, da fühle ich mich unwohl und wie auch immer, ja, dass du da noch was arbeiten kannst. Aber das ist bei Sinner vielleicht so das Einzige, so ein Ticken mehr Variabilität, auch mal vielleicht häufiger auch ans Netz vorrücken. Aber das hat er gegen Alcaraz ja auch getan. Aber ansonsten muss man ehrlicherweise sagen, es ist jetzt nicht so, dass man noch großes Verbesserungspotenzial, so das ist das jetzt, das ist es jetzt und dann gewinnt er alle Turniere so ungefähr.
Ja. Das Einzige, was ich bei ihm sehe, wenn man überhaupt das als kleine Schwachstelle überhaupt sehen kann. Ja, das ist eigentlich viel zu übertrieben schon gesagt. Weil du eben auch diese Statistik angesprochen hast. Wenn es irgendeiner schafft, gegen ihn das Match ganz lang und intensiv zu machen, da habe ich immer das Gefühl, am Ende kriegst du vielleicht mal 1 oder 2 leichte Fehler von ihm mehr als am Anfang. Also Beispiel gegen Djokovic haben die irgendwie eingeblendet, der hat in den ersten 76 Minuten vom Match keinen Rückhandfehler gemacht. Kein Unforced Error mit der Rückhand. Und dann am Ende vom Match hat er, glaube ich, dann halt 5 oder 6 gehabt, in kurzer Zeit hintereinander.
Ja.
Habe ich gesagt, wenn der Djokovic noch dieses kleine Quäntchen drauflegen kann und vielleicht jetzt einen Satz gewinnt, vielleicht kriegt er das so ein bisschen rumgerissen, dass er so ein bisschen die Oberhand bekommt, weil Sinner nicht mehr diese ganz, ganz kranke Konstanz hat wie am Anfang.
Ja.
Und das musst du jetzt vielleicht nochmal bestätigen, aber im Match, jetzt Alcaraz ja auch, die ersten 2 Sätze, glaube ich, hat er wahrscheinlich das Gefühl, keinen Fehler gemacht. Und am Ende hin hast du dann vielleicht das Gefühl, hier und da kriegt er vielleicht mal einen leichteren.
Diese Konstanz von Sinner ist einfach absurd. Diese, die er spielt von der Grundlinie mit allem drum und dran und auch wie er emotional auf dem Platz ist. Er ärgert sich nicht, er freut sich nicht extrem, er ist so unglaublich konstant bei allem. Und ja, er hat natürlich dann hinten raus auch mal 1, 2 leichte Fehler gemacht. Aber ich finde, wie gesagt, das, was du sagst, das, was man vielleicht früher von ihm der Fall war, dass man sagt, er wird da hinten raus schwächer, aber gestern hat das bewiesen, dass das nicht wird. Ja, deswegen, ich stimme dir da schon zu, dass, wie gesagt, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass er vielleicht am Ende des Tages etwas auf diesem Niveau ausrechenbarer ist als ein Alcaraz.
Ja.
Vielleicht ein bisschen.
Ja.
Ja. Aber es muss erstmal jemand schaffen, überhaupt ihn dazu zu bringen.
Das ist ja die Sache, das können ja nur 1,5 Spieler. Das ist Alcaraz und vielleicht noch Djokovic aktuell gerade so. Und das war's da ja schon.
Das war's schon. Und er kriegt ihn ja keiner dazu.
Nee, kriegt ihn ja keiner dazu.
Siehst du, er rollt ja durch das Feld und zerstört ja alles. Das ist ja wie so eine Walze, die einfach drüber rollt.
Ja.
Ja. Und da muss ihn erstmal dazu jemand kriegen, dass er überhaupt mal irgendwelche Fehler macht.
Ja.
Der gibt dir ja keine Luft zu atmen.
Also wenn ich das so irgendwie beschreiben müsste, wenn man das vielleicht irgendwie so in der Bildsprache versteht, der Sinner ist immer so auf seinem fast an so einem 100% Level konstant über die ganze Woche oder 2 Wochen hinweg. Da ist nie eine Schwankung nach oben, nach unten. Das ist einfach immer top, top, top von seinem Benehmen, von seiner Emotionalität, wie du es eben gesagt hast, von seinem Spiel, von allem. Und bei Alcaraz ist es schon sehr schwankend, aber auch um diese 100% herum. Mhm. Also der ist dann manchmal, oder ich sag nicht Prozent, sondern Level. Da ist er plötzlich dann im Finale bei 110. Vor dem Jumbo war er vielleicht kurzzeitig mal auf 60, dann auf 80 und so geht es bei ihm so ein bisschen wellenförmig.
Richtig, so kann man es vielleicht beschreiben und das ist ja das auch im direkten Vergleich jetzt im Sinne, Alcaraz kann durchaus auch nochmal den Ball besser beschleunigen, nochmal, er kann mehr Kunststücke, sage ich mal, mit dem Ball irgendwie aus der Defensive sich nochmal besser verteidigen, aber er hat auch mehr Schwankungen nach unten hin, dass er dann mal ein Aufschlagspiel leicht hergibt, dass er zu verspielt ist und wie auch immer. Es gehört zu seinem Spiel.
Das soll auch so bleiben,
genau.
Ne? Sehe ich auch absolut so.
Weil ich glaube, man kann ihn nicht abrichten, auch so ein konstanter
Mann. Das würde ihm nicht gut tun.
Vielleicht, wenn er noch erfahrener wird, und da habe ich ein bisschen Angst vor, die beiden, wenn die noch mehr Erfahrung haben und wissen, in welchen Momenten muss ich wann zugreifen, wie das ja die ganzen Tops war, Stars, Djokovic, Murray, Nadal, Federer auch wussten. Die wussten so, jetzt muss ich zupacken. Dann weiß ich gerade nicht, wer die beiden denn stoppen soll. Man muss mal vorsichtig sein, weil ich glaube, das Tennis, die anderen werden das gesehen haben.
Darauf wollte ich jetzt auch hinaus, ja. Was glaubst du, was macht das mit den anderen?
Ja, die werden das gesehen haben und werden sehen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer sagt, ja, war ganz nett. Das muss man einfach sehen, die beiden gesehen haben und gesagt haben, wir müssen was mal anderes machen. Wir müssen da anknüpfen. Irgendwie müssen wir da rankommen. Ja, irgendwie muss ich einen Weg finden, redet ja von den Top-Top-Spielern, ja, zu sagen, wenn ich eine Rolle bei den Grand-Slam-Titeln mitspielen möchte, wenn ich da mitreden möchte, dann müssen wir was ändern. Weil das, was die spielen, wenn die auf dem Niveau sind, sind die nicht schlagbar.
Ich sag dir jetzt eine ganz harte Theorie von mir wieder.
Ja.
Ja, wieder eine harte Verschwörungstheorie. Ich glaube auch, dass alle Spieler haben es gesehen und es wird was in denen auslösen. Und ich glaube, die ganzen Spieler, die wir jetzt in den letzten Jahren in den Top 10 gesehen haben, Fritz, Roth, Tsitsipas, Medvedev, wir können gleich nochmal drauf eingehen, in welchen Positionen die jetzt auch nach der Woche sind und nach den zwei Wochen, die sind ordentlich zurückgefallen. Ich glaube, die werden nicht dran glauben, dass die da nochmal rankommen. Ich glaube, eher für die ganz Jungen wird es ein positives Zeichen sein, für so einen Fonseca, Mendrick, Cobolli, vielleicht noch Shelton, die sagen, geil, was die machen, das will ich auch. Und die können da vielleicht eher so eine Motivation rausschöpfen, weil die dahin wollen und da noch nicht waren. Aber ich glaube, so ein Tsitsipas, so ein Medvedev, so ein Roth, die denken sich, das war's. Auch in Zverev. Der sieht es, der wird sich denken, ich verliere hier gegen Djokovic, aber Djokovic ist auch nochmal ganz schön weit weg aktuell von den beiden. Wie soll ich überhaupt gegen die zwei noch gewinnen? Wie soll das noch gehen?
Und da musst du, und da werden wir, das ist jetzt so der nächste, das war vielleicht gestern so ein Meilenstein im Tennis, wo wir sehen, wie es damals ja auch die Big Four gesetzt haben, wo man gesagt hat, die haben das Tennis dann verändert. Ja, das ist da irgendwie, die müssen eine Lösung finden. Das Tennis passt sich ja dann an, jetzt nicht innerhalb von einer Woche, sondern vielleicht von Monaten oder vielleicht sogar ein, zwei Jahren.
Klar, die anderen Spieler gucken sich an, was machen die da? Was muss ich machen, um die zu schlagen?
Was muss ich machen, um die zu schlagen? Was muss ich spielen?
So Medvedev wird sich denken, es reicht nicht mehr, wenn ich den Ball einfach nur mit meiner Spielweise lang reinspiele und defensiv spiele und 10 Meter hinter der Linie stehe. Das wird heutzutage nicht mehr reichen.
Hätte sich den Medvedev da gestern vorgestellt, dann wäre das für mich unvorstellbar, dass der einen Satz gewinnt.
Ja. Ja,
muss man mal vielleicht sagen. Ich, wie gesagt, vollstem Respekt vor seiner Leistung, aber das ist halt schon nochmal einfach gestern eine neue Stufe von Tennis, die erreicht wurde.
Oder glaubst du, dass Tsitsipas mit seiner Rückhand zum Beispiel da überhaupt ansatzweise mitspielen kann bei dem Tempo?
Nein,
das kann man sich aktuell gar nicht vorstellen.
Kannst du dir nicht vorstellen, weil du kannst aus der Defensive so gar nicht spielen. Ja. Das ist ja, das meine ich ja, das ist eine neue Stufe von Tennis, die da für mich erreicht wurde. Natürlich werden die das wahrscheinlich sowieso nicht immer abrufen können,
klar.
Ist ja vollkommen klar, aber trotzdem, der Maßstab, diese Latte wurde jetzt, die Höhe wurde jetzt erstmal gelegt, ja, und daran werden sich die anderen auch messen müssen und da wird Tennis wird sich weiterentwickeln, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, für mich ist es so ein Scheidepunkt, weil wir reden schon sehr lange drüber, dass sich da gerade viel verändert, aber weil das sind jetzt auch so viele Spieler, haben mit sehr gut gespielt, wie so ein Musetti, wo du das Gefühl hast, oh, der hat sich jetzt vorne etabliert, der ist irgendwie total reif, wirkt er und hat ein geiles Turnier gespielt, musste er leider aufgeben gegen Alcaraz und hat ihm auch anderthalb Sätze das Leben richtig schwer gemacht.
Ja.
Auch ein Draper, der sich auf 4 festgesetzt hat, wieder ein gutes Turnier gespielt hat.
Ja.
Ja, also sehr, sehr, sehr gut und du hast das Gefühl, das Spiel von denen entwickelt sich weiter, die sind so, die können da anknüpfen.
Ja.
Die sind zwar, der Draper sagt selbst, er ist noch weit weg von denen, von Sinner und Alcaraz, aber man hat das Gefühl, der will da hin und der ist so auf dem richtigen Weg. Bei vielen anderen sehe ich das halt absolut gar nicht mehr.
Ich sage auch deswegen, das, was die da gestern gespielt haben und so, dass man sagt, das schafft keiner, das ist unmöglich. Ich muss da selber mich selber korrigieren, weil ich hatte ja vor Jahren auch gesagt, vor 2 Jahren noch, dass ich bei Sinner nicht sehe, dass der da irgendwie da weiterkommt. Und jetzt 2 Jahre später spielt er komplett gestörtes Match.
Ja, also ich sehe es nicht bei denen, die schon mal da vorne waren. Ich sehe es eher bei neuen Leuten, wie eine Mendrick, wie eine Fonseca.
Und wenn ich so, da muss man denen einfach mal Zeit geben und mal gucken, können die noch einen Sprung machen, halt wie so ein Draper. Ich habe ja von Sinner auch nicht wirklich mehr dran geglaubt, dass er noch mal wirklich diesen Sprung machen kann. Und deswegen muss man denen einfach auch dann die Zeit geben und dann machen die, vielleicht macht es mal Klick und dann machen die diesen Sprung und da kommen auch mal Leute nach wie ein Fonseca. Der Trainer von Musetti sagt, wir werden den besten Musetti in 2 Jahren sehen. Und er spielt halt ein anderes Tennis, ja, ja, im Vergleich zu Sinner. Er ballert jetzt nicht rum, er spielt halt ein ganz anderes Tennis, aber er hat, wie du sagst, dem Alcaraz das Leben auch zur Hölle gemacht, ja. Ja. Und das, ich sage ja, es werden andere Wege gefunden, um die beiden zu schlagen. Ja, das, und die, aber Sinner und Alcaraz werden ihr Spiel auch weiterentwickeln, ja.
Wenn ich jetzt hier mal die Weltrangliste mir anschaue, ja, dann haben wir hier beispielsweise Fritz, der ist jetzt auf 7 zurückgefallen von 4. Mhm. Ich sehe den so weit weg. Ich sehe den so unglaublich weit weg. Dann haben wir noch Paul, Rune, Deminauer. Bei Rune sage ich, bei ihm habe ich immer das Gefühl, wenn der irgendwie diesen Schalter umlegen kann,
ja,
der hat irgendwas in sich, diesen, erinnert mich ein bisschen an Djokovic, ja, früher, der immer aus der Ferne sich Nadal und Federer angucken musste, wie die schon im Rampenlicht stehen, und er selbst, ja, konnte es eigentlich oder wollte dahin, aber hat es nicht hinbekommen und irgendwann ist der Knoten geplatzt.
Er hat das Besondere in, ja, sich, und ich glaube, es muss nur irgendwie entfacht werden.
Ich glaube, ich nämlich auch.
Das, ja, auch muss das mental auch mehr, ja, hinkriegen, aber er hat das Besondere, und ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass er auch so ein Match spielt, von seinen Schlägen her, von seinem, er hat einfach was, und das haben ja Sinner und Alcaraz, das muss man einfach mal so bittererweise auch sagen für die anderen und für alle Tennis Freaks da draußen auch, wie uns, die haben was, was man nicht lernen kann. Das ist einfach ein angeborenes Talent. Die können Schläge, die kannst du nicht trainieren. Die können schnelle Entscheidungen treffen auf dem Platz, Bälle spielen. Das kannst du nicht trainieren, das kannst du nicht lernen. Das ist meine Meinung. Das ist einfach etwas, was irgendwie was Geniales hat. Das kannst du nicht lernen. Weil wenn du es lernen könntest, dann würden es die anderen ja machen.
Klar.
Es ist einfach was, wo man sagt, es ist was, eine angeborene Gabe, und der Rune hat das auch in sich. Er spielt dann teilweise unmenschliche Bälle, und das haben ganz, ganz wenige Spieler. Und da sehe ich natürlich bei dem einen oder anderen, wie es beispielsweise bei einem Hurkacz, sehe ich das jetzt nicht, dass der das hat. Ja, der hat Tennis, spielt Tennis auf einem extrem hohen Niveau, aber wir reden hier von den Grand Slam-Titeln, um die gespielt wird. Und da setzen sich die durch, die einfach irgendwas haben, was völlig absurd teilweise ist.
Ja, und für mich werden jetzt die nächsten Monate, oder für uns alle, werden die sehr interessant. Denn Medvedev beispielsweise ist auf 11 gerutscht. Rublev auf 15, Roth auf 16. Und Tsitsipas auf 26 beispielsweise. Und dann haben wir auf 28, 29 und 30 Berrettini, Oja Aliassime und Shapovalov. Das sind alles Leute, von denen man gesprochen hat. Das sind Top-10-Spieler. Und dann haben wir einfach neue Namen jetzt vorne drin, die sich da vorgespielt haben. Kobolli auf 25, Mengik auf 17, Fies, ja, auf 14. Ja, also da sind einfach viele neue Namen drin, die einfach angeklopft haben und die auch ihren Platz wahrscheinlich nicht mehr so schnell hergeben wollen.
Ganz genau, ja, ganz genau. Und das sehe ich halt auch so, dass da ein totaler Umbruch ist von diesen Spielern, die vor 3, 4, 5 Jahren sage ich mal, zwischen Platz 7 und Platz 20 waren, dass das jetzt ein bisschen durchgemixt wird. Ja, ja, und dass da, ich bin mal gespannt, ob die sich sozusagen nochmal spielerisch schon mal rehabilitieren können.
Ich bin sehr gespannt, ja.
Ich bin mal sehr gespannt dazu.
Ja. Tsitsipas hat ja beispielsweise schon Goran Ivanišević jetzt als seinen neuen Trainer announced.
Ja.
Man wird sehen, was die Spieler daraus machen, ne?
Genau. Ja.
Also, ja, haben wir ganz schön lange über das Finale geredet.
Ja, war sehr lange, aber es war einfach nötig, weil, wie gesagt, also wer die Möglichkeit hat, sich das nochmal irgendwo anzugucken, das ganze Match, wer sich die Zeit nehmen möchte, oder wenn man die Möglichkeit hat, sich vielleicht irgendwelche Highlights anzugucken von jedem Punkt, es lohnt sich, weil das war ein Spiel der Extraklasse. Ich will es jetzt nicht mal wiederholen, lohnt sich. Zu den French Open weiterhin kann man ja mal sportlich sagen, wir haben ja da auch so ein paar Überraschungen gehabt.
Ja.
Positiv wie negativ. Wir hatten da bei den Herren, was wir hauptsächlich verfolgt haben, beispielsweise für mich eine schöne Überraschung war Daniel Altmaier, der bis ins Achtelfinale
gekommen ist. Genau, der gegen Tiafoe leider verloren.
Ja, wo man vielleicht sagt, auf Sand auch ein schlagbarer Typ. Ja, aber trotzdem muss man einfach sagen, der Altmaier hat, finde ich, total geil gespielt. Ein geiler Sandplatzspieler. Freut mich für ihn, dass er da bis ins Achtelfinale gekommen ist. Ja, die größte Überraschung, haben wir schon drüber gesprochen, ist Alexander Bublik vielleicht, ja. Nicht der ausgewiesen stärkste Sandplatzspieler, aber er hat, muss man wirklich sagen, die Matches, die er gewonnen hat, überragend gespielt. Allen voran das Match gegen Draper, wie er wirklich absurd gespielt hat teilweise. Ja, und dann halt auch da dieses Zitat entstanden ist, ja, ungefähr, also jetzt sinngemäß, wenn ich jetzt das Spiel Aufschlagspiel zum 6-4 verloren hätte, und steht 5 beide, dann wäre ich weggebrochen. Hat er ja nicht verloren, mussten wir nicht erleben. Aber ist vielleicht so mit die größte Überraschung, dass ein Publik im Viertelfinale steht.
Also ja,
in einem Sandplatzturnier, muss man mal so sagen.
Absolut, das ist ja One-in-a-Lifetime-Turnier für ihn. Genau. Das wäre der beste Moment seines Lebens, dass er das Match gewonnen hat. Und ja, er hat ja auch dann die Geschichte erzählt, dass er kurz davor war, seine Karriere vor dem Turnier zu beenden, weil er irgendwie, wenn er früh rausgeflogen wäre, dann hätte er gar keine Punkte mehr gehabt, wäre aus der Rangliste weit zurückgefallen, hätte er gesagt, okay, das war's dann für ihn. Ist natürlich aber leicht zu sagen, wenn man es dann nochmal abwenden konnte.
Ja.
Aber klar, für ihn bedeutet das mindestens mal ein Jahr weiterhin unter den Top 50.
Ja.
Und kann in aller viel entspannter jetzt in die Spiele reingehen und Punkte sammeln und kann sich da halten. Ne? Das ist natürlich super, super wichtig für so einen Spieler.
Genau. Bevor wir vielleicht auf das Match nochmal eingehen, aus deutscher Sicht, bestes deutsches Abschneiden, Zverev Viertelfinale gegen Djokovic drauf eingekommen, muss man auch mal erwähnen noch, Musetti spielt einfach eine bärenstarke Sandplatzsaison. Ist bis ins Halbfinale, musste da leider aufgeben gegen Alcaraz, verletzungsbedingt. Also überragende Sandplatzsaison. Und ich sehe es auch so, vielleicht sehen wir den besten Musetti wirklich in 2 Jahren.
Ja, und ich bin auch mal gespannt, was er auf Rasen macht. Ich glaube, sein Spiel ist auch richtig gut für den Rasen.
Genau, alles kann und einfach so ein schlauer Spieler ist.
Also ist auch für einer, tut dem Tennis richtig gut.
Genau, jemand, können sich alle mal was abgucken, ist, wie intelligent er spielt.
Wie der den Punkt aufbaut. Genau. Das ist wirklich wie aus einem Lehrbuch.
Ja, ist wunderschön zu sehen. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, was die letzten Jahre auf Sand auf jeden Fall nicht vorkam, ist, wir hatten 2 Amerikaner im Viertelfinale.
Mit auch krass.
Tiafoe, was man jetzt vielleicht nicht gedacht hätte. Der dann im Viertelfinale gegen Musetti verloren hat, ist irgendwie so ein Hartplatzspieler gegen einen Sandplatzspieler, aber ging dann 3 einzelne Sätze für Musetti aus. Und Tommy Paul, der einfach konstant seit Jahren seine Leistung bringt und an dem Tag gegen den Alcaraz einfach abgeschossen wurde, wo Alcaraz gesagt hat, er macht die Augen zu und hat jeden Ball getroffen. Aber trotzdem auch Tommy Paul, einer, der Tennis auch wo man sieht, der hat es verstanden, der hat Hand und Fuß, was der macht und entwickelt sich auch weiter. Und ich glaube, ist es nicht so, dass er, glaube ich, bei den letzten Grand Slams immer im Viertelfinale war.
Ja, wie 4 Stück jetzt in Folge oder so.
Ich weiß es nicht, ich muss mal gucken, auf jeden Fall. Aber seine Ranglistenposition, was ist er
Top jetzt? 10.
Top 10 bestätigt es ja auch, 2 Amerikaner im Viertelfinale. Jetzt aber zu einem Match zu unserem lieben Sascha Zverev gegen Djokovic. Hatten wir ja beide eine interne Wette.
Stimmt.
Genau, muss ich dich noch zum Essen einladen, weil ich habe gesagt, dass vorm Match, dass Zverev das macht. Und du hast gesagt, Djokovic macht. Und ist jetzt kein Geheimnis mehr. Djokovic hat es gemacht. Du hast das Match gesehen. Erzähl mal.
Ja, also ersten Satz hat er Zverev gewonnen. Zverev hat unglaublich aggressiv gespielt. Ich habe gedacht, wow, was sehen wir denn heute für einen Zverev? Also der hat die Bälle früh genommen, hat viel Vorhand gespielt. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn der Zverev viele Vorhände aus der Mitte rausspielt, dann ist es immer so, hat man so das Gefühl, ist er sehr aggressiv, weil er oft auch gerne mal die Rückhand aus der Mitte spielt.
Ja.
Stand sehr nah an der Linie und hat wirklich den Djokovic so sehr unter Druck gesetzt, weil der Djokovic war richtig genervt schon, hat innerlich gebrodelt. Und dann, Anfang vom zweiten Satz, hat der Zverev plötzlich ist er wieder komplett in sein altes Muster gefallen, hat total defensiv gespielt, stand wieder weit hinter der Linie.
Ja.
Und ich glaube, nur auf diesen Moment hat Djokovic gewartet. Und dann hat der eine taktische Meisterleistung für mich gebracht.
Ja.
Das war wirklich auch, das war nicht so wie Sinner und Alcaraz das spielen mit Power und den Gegner vom Platz ballern oder schießen, sondern der hat den so schlau rausgenommen. Der hat ganz oft einen Slice nach außen gespielt von der Einstandseite und Surf and Volley gespielt. Das haben wir auch dann im letzten Aufschlagspiel zum Matchgewinn gesehen.
Ja.
Da hat er 3-mal in Folge einen Slice nach außen und dann einen Volley-Stopp gespielt.
Ja.
Das ist so unglaublich schwer, das zu spielen überhaupt.
Ja.
Das muss man sich ja vorstellen. Und das macht er in Perfektion.
Genau, Djokovic ist ja nicht derjenige, der jetzt für bekannt ist, dass er der beste Volley- und ein Angriffsspieler, also Surf-Volley-Spieler ist.
Abgesehen davon hat er unglaublich viele Stops eingestreut.
Ja.
Also wirklich wahnsinnig viele Stops und immer im richtigen Moment hat sich den Zverev wirklich hinten an der Grundlinie schön zurechtgelegt, den weit nach hinten gestellt, hinter die Grundlinie dann zum Stopp angesetzt und du hast gemerkt, der Zverev, der kotzt irgendwann, der hat da keinen Bock mehr auf die Scheiße.
Richtig.
Und auch ganz oft habe ich gesehen, dass der Djokovic häufig einfach drucklose Bälle in die Mitte gespielt hat.
Mhm.
Und der Zverev kann nichts mit diesen Bällen anfangen.
Ja.
Der wartet auf den Ball und spielt die Vorhand genauso langsam zurück und dann zieht er wieder an der Djokovic.
Mhm.
Also der hat wirklich, was Rhythmuswechsel angeht, was Taktik angeht, es war wirklich unglaublich gut gespielt.
Ja.
Hat den richtig weggemacht, fand ich. Und aus Zverevs Sicht war das einfach viel zu wenig.
Ja.
Viel zu wenig. Der war überhaupt nicht in der Lage, sein Spiel dann mal anzupassen.
Ja.
Darüber, worüber wir eben gesprochen haben, dass dann so ein Sinner, ein Alcaraz einfach dann nochmal einen anderen Weg finden. Wenn das eine nicht klappt, dann spielen sie was anderes. Dann können sie nochmal ihr Niveau irgendwie hochschrauben oder anpassen. Das sieht man von Zverev einfach nicht. Man hat mal das Gefühl, der wird eingestellt auf das Match, versucht das dann umzusetzen. Da muss einmal Gegenwind kommen und sofort ist er wieder in seinem alten Muster und spielt diesen Ball einfach nur noch rein und spielt seinen Stiefel runter. Und er glaubt auch gar nicht mehr an sich.
Mhm.
Und dann war dann in der Pressekonferenz natürlich wieder eine typische Zverev-Pressekonferenz. Die Begründung, warum er verloren hatte, war, im ersten Satz waren es 20 Grad, dann kam ein Temperatursturz, waren 15 Grad und dann könnte er nicht mehr spielen.
Genau, hat er sinngemäß gesagt, ich habe irgendwann keinen Weg mehr gefunden, Ballwechsel von der Grundlinie zu gewinnen. Am Ende des Tages hat er besser gespielt und verdient gewonnen. Also über diesen Temperatursturz, da haben sich auch die Moderatoren schon gesagt, das ist ja ein klimatologisches Wetterphänomen, das nur er empfunden hat. Ich sehe es ganz genauso, einfach viel zu passiv. Und es gilt ja auch für einen Djokovic, dass die Temperaturen niedriger geworden sind. Und ja, was ich einfach, wie du sagst, unglaublich beeindruckend fand, war die Qualität der Stops, die Djokovic spielt. Und wir reden ja hier nicht davon, dass der einen Aufschlag reindonnert und der Ball kommt ins Halbfeld und der spielt halt so einen Stopp und macht den Punkt, sondern aus der Rallye raus spielt er diese Stops. Aber kann es natürlich machen, weil Zverev sehr, sehr weit hinten steht.
Ja,
das ist ja auch, muss man ja auch mal so sagen, komme ich gleich nochmal zu den Stops, weil gegen Sinner konnte er nicht so viele Stops spielen, der Djokovic. Und wie du sagst, diese strategische Meisterleistung, die er da an den Tag gelegt hat gegen Zverev und hat ihn ja auch wirklich dann einfach ganz glatt in drei Sätzen eigentlich weggemacht.
Ja, total glatt.
Also vom Ergebnis her ganz glatt. Was war das denn noch? Das war dann ein 6-3, 6-2, 6-4.
Ja.
In dem Viertelfinale. Und man sieht, Zverev ist nicht in der Lage, aggressives Tennis zu spielen.
Nein.
Auf dem allerhöchsten Niveau. Davon rede ich jetzt.
Er kann nicht drei Sätze lang so Djokovic an die Wand spielen.
Genau. Er kann aus der Defensive überragend spielen, aber er ist nicht in der Lage, aggressiv das Spiel zu übernehmen. Trotz seines brutalen Aufschlags ist er nicht dazu in der Lage, im Match aktuell oder schon immer das Zepter sozusagen in die Hand zu nehmen und das Match an sich zu reißen oder zumindest mal, so wie es bei Sinner und Alcaraz, einen Schlag abtauschen, offensiven wie in defensiven einzugehen. Das ist er nicht in der Lage. Er ist nur noch am Reagieren.
Ja.
Und wie gesagt, man muss natürlich auch in der Lage sein, wie ein Djokovic, das dann auch so zu machen, weil das ist ja gerade das, was man sagt.
Die Meisterklasse.
Eine Meisterklasse mit 38 Jahren noch so Tennis spielen zu können ist. Es ist aber für mich wieder ein Paradebeispiel, eine Lektion in einem Buch, wie schlage ich Zverev.
Mhm.
Das hat Djokovic demonstriert und das müssen sich alle anderen abgucken. Er hat es gezeigt, wie es funktioniert. Und,
aber wie du sagst, das ist das ist so schön natürlich umzusetzen,
richtig,
weil diese Spielzüge, die ich eben angesprochen habe, diesen Slice nach außen und dann den bei 5-4 im vierten Satz und Einstand und dann diesen Volley-Stopp abzulegen, kurz cross. Wenn ich mir das vorstelle, ich müsste das machen. Also ich würde wahrscheinlich am
Herzen
würde zusammenklappen.
Wie gesagt, aber von der ganzen Spielart und Weise her, ich finde, Djokovic hat auch dann deutlich aggressiver gespielt als der Zverev und mit seinen Stops und so. Von der ganzen Spielanlage grundsätzlich über die lange Zeit hat er einfach gezeigt, wie man den knacken kann. Ja, und da muss man jetzt nicht auf, vielleicht war jetzt nicht der entscheidende Punkt, dass er nur noch so auf Volley gespielt hat, sondern einfach so das ganze Match, wie er es angegangen ist, das war schon sehr beeindruckend. Und dann muss man ja einfach sagen, wenn wir jetzt, hast du noch was zum
Match sagen? Ja, eine Sache noch. Man denkt oder man sieht, die beiden sind ganz eng beieinander vom Niveau, Djokovic und Zverev. Aber genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses Quäntchen, dass der Djokovic sich an die Stelle die Bedingungen anpassen kann, der im Spiel seine Strategie ändern kann, der dann irgendwie einen Weg findet, den Zverev zu schlagen, das ist das, was der Zverev nicht hat. Der spielt immer seinen Stiefel runter und wenn er merkt, es klappt nicht, geht dann sein altes Muster zurück. Das führt dazu, dass der Djokovic 24 Grand Slam-Titel hat und der Zverev keinen.
Ja, und man muss einfach sagen, was ihn einfach in den Matches dann wirklich über Wasser hält, ist einfach nur sein Aufschlag.
Ja.
Weil von der Grundlinie ist er einfach dann nicht mehr gefährlich.
Ist nicht gefährlich,
also für die Top
Spieler. Genau, wir reden ja wirklich von Sinner, Alcaraz und Djokovic.
Ist er nicht mehr gefährlich, genau. Weil beispielsweise das, was der Djokovic dann gegen Sinner gezeigt hat, oder was Sinner gezeigt hat, er konnte gar nicht diese Stops spielen. Ja. Weil Sinner steht so nah an der Linie, da ist der Stopp natürlich, der muss ja noch perfekter gespielt sein, damit er überhaupt gefährlich wird. Ja. Konnte Djokovic gar nicht so viele Stopps spielen. Er hat so aggressiv gespielt, der Sinner. Und am Ende des Tages, um jetzt mal dieses ganze Match zusammenzufassen, was Djokovic ja auch in der Pressekonferenz gesagt hat, ist, er war einfach zu konstant.
Ja.
Ja, ich meine, es war ein sehr, sehr enges Match.
Ja.
Und Djokovic hat trotzdem, finde ich, gezeigt, dass er, man muss immer mit ihm rechnen, er hatte auch die Chancen gehabt, nochmal so zurückzukommen und vielleicht das noch enger zu gestalten. Ich meine, es waren drei enge Sätze, aber.
Und ich glaube, im zweiten war es 5-40, 5-15 eigener Aufschlag.
Ja.
Und dann kriegt er ein blödes Break.
Ja.
Und eigentlich, wenn er das 6-5 macht, ist er schon mal im Tiebreak.
Genau. Ja,
lass ihn mal einen Satz gewinnen.
Richtig. Und deswegen, Djokovic darfst du nie abschreiben, aber es, unterm Strich muss man sagen, Sinner war einfach, ja, vielleicht der bessere Djokovic an dem Tag.
Ja. Ja, er hat halt, genau, ein ähnliches Spiel wie Djokovic, einfach super solide und konstant, aber halt einfach ein paar Prozent mehr Power, weil er einfach jünger ist und einfach schneller spielen kann. Und das war einfach der kleine Unterschied.
Genau.
Trotzdem fand ich beeindruckend von Djokovic, wie er es geschafft hat, von dem Zverev-Spiel zum Sinner-Spiel ein ganz anderes Spiel an den Tag zu legen.
Richtig.
Er hat so aggressiv gespielt.
Ja.
Ich dachte noch, nach dem Zverev-Match, ich dachte so, oh, der wird so untergehen gegen Sinner, weil der Sinner spielt viel zu schnell. Die haben so langsam gespielt gefühlt, der Zverev und der Djokovic. Aber weil der Djokovic den Zverev kein Tempo geben wollte, sondern einfach mitgespielt hat mit seinem Tempo und dann im richtigen Moment angezogen hat.
Ja.
Und dann gegen Sinner, der stand plötzlich näher an der Linie, war total tief gestanden und hat die Bälle im gleichen Tempo zurückgeschossen, wo ich dachte, warum kann der auf einmal so schnell spielen? Wie geht das?
Ja.
Der ist so unglaublich anpassungsfähig und das mit 38, das hat wieder gezeigt, der Typ ist völlig wahnsinnig von einem anderen Stern, den kannst du mit 38 immer noch nicht abschreiben.
Richtig, genau. Und ich nach wie vor, ich meine, er hat ja danach gesagt, vielleicht ist es das letzte Mal, dass ihr mich gesehen habt in Paris, ja.
Vielleicht ist das Turnier einfach zu intensiv.
Genau, aber vielleicht eine
Wimbledon ist ja eine andere Geschichte.
Ich glaube auch. Also den Djokovic darfst du nie abschreiben, hat es wieder gezeigt, er kann da mithalten.
Ja.
Und das ist, wie du sagst, vielleicht gibt es aktuell nur 1,5 Spieler und der Djokovic gehört dazu, die im Alcaraz gefährlich werden können. Oder
im Sinne.
Die da drei, die sich gefährlich werden können. Und der Djokovic gehört nach wie vor dazu. Es ist wirklich beeindruckend, was er, man darf nicht vergessen, 38 Jahre. Und das ist
hat wirklich nicht viel gefehlt, um den Sinner ein bisschen ins Wanken zu bekommen.
Richtig, genau. Und dann mit seiner ganzen Erfahrung traue ich dem alles zu.
Ja.
Ja, das waren die French Open bei den Herren.
Genau.
Haben ja noch aus deutscher Sicht auf jeden Fall, muss man ja erwähnen, mal wieder ein Grand Slam-Sieger bei den Junioren-Jungs. Seit 2014 hat das letzte Mal der Zverev
bei den Australian Open gewonnen?
Oh, ich glaube, oder bei French Open sogar auch, ich weiß es gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall standen sie sogar zwei Deutsche im Finale gegenüber. Max Schönhaus und Nils McDonald.
Ja.
Hat der Nils McDonald in drei Sätzen gewonnen. Ich habe das Match jetzt nicht gesehen, ich habe mir nur die Highlights angeguckt.
Habe ich auch gesehen, ja.
Zwei überragende Leistungen. Ist ja eine schöne Sache auch fürs deutsche Tennis, dass man da zwei Spieler hat, die es bis ins Finale schaffen. Das ist ein unglaublicher Erfolg. Und muss ich sagen, von den Schlägen her und so, also die machen Lust auf oder Hoffnung für die Zukunft.
Ja, wenn man sich die Grand-Slam-Sieger anguckt aus den letzten Jahren,
die
Jugendlichen, da sind viele dabei, die es dann sehr weit geschafft haben.
Richtig, genau.
Dann haben wir noch mit Justin Engel und Didura zwei, die auch gerade für Schlagzeilen sorgen. Also da sind auf jeden Fall mal jetzt vier heiße
Vielleicht braucht sich da was zusammen.
Richtig, genau. Das wäre natürlich schon mal ganz schön.
Ja, also das muss ich auch sagen, muss man wirklich hervorheben, ein toller Erfolg. Ja, das waren die French Open 2025 und es geht ja direkt
geht Schlag auf Schlag weiter.
Heute ist, glaube ich, schon
Stuttgart hat schon angefangen.
Ja, Rasen geht los, die Boss Open sind
richtig
geil und ja, Schlag auf Schlag. Ich glaube, Sinner, Alcaraz werden erstmal ein bisschen Pause machen.
Ich hoffe, Zverev ist schon wieder in Stuttgart, habe ich gesehen.
Okay, dann in Wimbledon geht es dann das Highlight der Rasensaison. Ja, wir hatten ja auch nochmal.
Ja.
Zwei Medenspiele bei uns. Jetzt kommen wir zum absoluten Amateur-Tennis. Ja. Wir hatten ja auch noch unsere zwei Medenspiele in der Herren 30 Bundesliga Süd. Letzte Woche gegen Dachau.
Dachau, genau. Sind
nach Dachau gefahren. Ja, das war natürlich, um es zusammenzufassen, ein schwieriger Spieltag für uns, da wir einen hatten, der verletzt ist. Er hatte sich Menderes geholt, der eingeplant war. Konnte nicht antreten und der andere, der hätte spielen sollen bei uns in der Mannschaft, ist krank geworden. Auch sehr ärgerlich. Das heißt, wir sind da mit einer deutlich schwächeren Truppe aufgelaufen, als wir es.
Ja, und unsere 1 und 2, die haben eben genau. Parallel Spieltag gehabt für ihre Herrenmannschaft.
Richtig, genau, das war schon eingeplant. Wie gesagt, unsere Ersatzspieler, da sind halt 2 ausgefallen. Und dann mussten wir halt mit 2 auflaufen, die bisher noch gar nicht gespielt haben und ja, Anführungsstrichen erstmal nur ausgeholfen haben. Ja. Wie war dein Match, dein Einzel?
Ja, es war ganz lustig, ne? Weil wir haben den Namen gesehen von dem Gegner und ja. Dachten so, oh, das könnte ein Altbekannter sein hier aus unserer Region, ja. Gegen wir früher oft gespielt haben und dachten so, okay, kann aber auch sein, dass es einfach auch noch einen zweiten gibt, der so heißt. Weil sie auf die Anlage gekommen sind, haben wir ihn gesehen, war auch total lustig, ihn wiederzusehen. Ja. Das ist eine Tennisschule dort, der Sascha Frank. Und ja, wir haben früher wirklich viele Matches gespielt.
Ja.
Ich glaube, mein Spiel liegt ihm jetzt nicht so sehr. Deswegen ja. War es meistens in der Vergangenheit so, dass ich auch die Matches für mich entscheiden konnte. Und da hat mir das natürlich direkt ein gutes Gefühl gegeben, dass ich schon wusste, okay, der wird jetzt wahrscheinlich jetzt in den letzten 5 Jahren jetzt nicht nochmal irgendwie sein Spiel großartig weiterentwickelt haben, ne? Sondern ich weiß, glaube ich, schon, worauf ich mich einstellen kann.
Du weißt, was kommt.
Genau. Ich weiß, was kommt. Und so ist es dann auch verlaufen. Ich habe wirklich einen guten Tag erwischt. Das hat irgendwie alles an dem Tag gepasst. Ja, es war unglaublich geiles Wetter. Wir hatten geile Plätze. Ich habe mich super gefühlt. Dementsprechend habe ich auch echt ganz frei aufgespielt und gut gespielt. Und es ging ganz glatt aus. 6-2, 6-0, glaube ich.
Ja.
Und war echt happy mit dem Spiel. Ja, wünschte natürlich, jedes Spiel würde so verlaufen, aber dann direkt eine Woche später hat man dann gesehen, das ist leider nicht die Realität. Da hast du vielleicht ein Match, so ein Match hast du pro Saison, wo du das Gefühl hast, heute klappt alles, alles fühlt sich super an.
Ja, ja.
Wie war dein Match?
Ich habe ganz knapp verloren im Match Tiebreak 18. Aber ich finde, ich habe auch ein sehr gutes Match gehabt. Und also wirklich von, wahrscheinlich war das bisher das beste Match der Saison für mich von der Qualität her, die wir beide gespielt haben. Ich fand, es war wirklich sehr gut. Wie gesagt, tolle Plätze, schönes Wetter. Ja, ich habe unglücklich vielleicht im Match Tiebreak 18 verloren. Ja, sieht man aber auch da, wenn man da sich dann wie gestern das Match sieht zwischen Sinner und Alcaraz, dass man selber einfach ja, mental nicht so stark ist wie die beiden. Ja. Weil ich habe mich tierisch über eine meiner Meinung nach Fehlentscheidung im Matchback aufgeregt rausbringen lassen, dass ein Ball weitergespielt wurde, der aus war und ich hätte den Punkt eigentlich gewonnen, aber Schiedsrichter hat das nicht gesehen oder wie auch immer, hat nicht eingegriffen. Und natürlich macht das im Matchbreak, wenn du vielleicht so rechnest, okay, jeder Punkt ist 10%, wenn du 10 gewinnst, hast du 100%.
Das hast du auch am Samstag schon gesagt. Das fand ich ganz interessant, weil ich dachte mir, so habe ich es noch nie gedacht. So kann man das vielleicht den Leuten auch ganz gut mit die Denkweise geben, dass du dir vorstellst, du hast wie so einen Ladebutton,
genau.
So eine Ladesäule und für jeden Punkt geht es um 10% weiter. Ist eigentlich ganz gut, um sich das zu.
Geht natürlich nur, wenn es irgendwie 10-8 ausgeht oder so, wenn es jetzt 16-14 ausgeht, passt es nicht mehr. Aber wie gesagt, das tut dann schon weh und da habe ich mich ja total rausbringen lassen, weil es mich so geärgert hat, ja. Und habe dann erstmal deutlich hinten gelegt, habe ich nochmal rangekämpft, habe es aber dann 10-8 verloren. Wie gesagt, hätte ich auch gewinnen können, habe ich aber jetzt nicht an dem Tag, aber ich war zufrieden mit meinem Spiel. Natürlich danach im unmittelbaren Moment ein bisschen enttäuscht, aber danach war, wie gesagt, war ich stolzer drauf, wie ich gespielt habe. Ich glaube, mein Gegner ist auch sehr gut, der hat bisher alles gewonnen. Der hat jetzt bisher, glaube ich, 4-0 Bilanz. Und es war, glaube ich, wirklich ein gutes Match. Wir haben auch Ewigkeiten gespielt, über 2 Stunden. Und ja, deswegen war es dann 1-5 nach den Einzeln. Doppel dann auch, ging recht flott. Und dann sind wir schon wieder nach Hause gefahren. Ja, weil ein paar von uns hatten im nächsten Spiel Tag auch schon wieder ein Spiel.
Genau, ich habe ja auch dann wieder gespielt, ja.
Genau.
Ja, muss man sagen, war eine schöne Auswärtsfahrt, ne?
Hat Spaß
tolle
gemacht.
Anlage auch.
In tolle Dachau. Anlage, hat Spaß gemacht. Also wie gesagt, das sind schöne Erinnerungen, die man da einfach hat, tolle Erfahrungen. Und gestern, oder nee, am Samstag ging es dann gegen Eintracht Frankfurt.
Richtig.
Die Tabellenletzter waren und oder sind und wir uns natürlich gegen die sehr, sehr große Chancen ausgerechnet haben.
Ja, muss man ganz klar so sagen. Wir haben ja schon einfach gesagt, das müssen wir jetzt gewinnen.
Das müssen wir
so,
gewinnen, wenn, keine wir, Ausreden, wenn ja. wir um den Klassenerhalt spielen wollen, müssen wir das gewinnen. Gibt bei denen auch keine Geheimnisse, weil die haben, ich meine, auf der Meldeliste keine ausländischen oder Spieler, die sie ja noch einkaufen können, haben sie keine, die jetzt nochmal die Mannschaft stark verändern könnten. Und da war klar, was kommt. Ich glaube, bei uns war dann auch klar, was kommt. Und da war einfach dann am Samstag die Aufgabe für uns, ja, wenn wir Klassenerhalt machen wollen, müssen wir das gewinnen.
Ja. Ja. Es waren unglaublich schwere Bedingungen für alle an dem Tag, weil es war immer mal wieder leichter Schauer, leichter Nieselregen. Es war unglaublich windig.
Unfassbar windig. Was ein Sturm.
Ja, es war richtig Sturm. Es war super viel, sehr bewölkt, viel Schatten. Ab und zu kam mal die Sonne raus. Es war echt richtig schwer zu spielen. Es war auch kühl.
Ja.
Die Bälle, die Plätze waren total feucht. Also da kam nichts raus. War ja für alle die Bedingung. Dazu kam dann eben, dass man schon eine andere Anspannung, also ich zumindest empfunden habe, weil du wusstest so, ey, heute muss man gewinnen, ne? Heute gibt es keine Ausreden. Dass ich zu meinem Match sagen kann, ich habe das zwar glatt gewonnen, 6-1, 6-1, aber es war ein unglaublich nervöses Match von mir. Ja. Also ich habe mich total schlecht gefühlt auf dem Platz von meinen Schlägen her. Ich hatte überhaupt kein Gefühl, weil einfach super schwer zu spielen war. Auf der einen Seite hatte so ein Gegenwind. Ich habe das Gefühl, ich kam gar nicht über die T-Linie hinweg.
War brutal, ja.
Und es hat das Spiel einfach für mich sehr schwer gemacht, dass ich im Nachhinein, ich empfinde das dann immer so, dass ich im Nachhinein dir nicht sagen kann, wie ich dieses Spiel gewonnen habe. Ich habe keinen Spielzug gehabt oder keinen Ballwechsel, wenn ich sage, oh ja, den habe ich mir so richtig schön diktiert oder aufgebaut. Das war, weiß nicht, wie ich diese Punkte eingesammelt habe. Ja? Also ich hatte einfach, hat mir kein gutes Gefühl gegeben. Und ich habe wirklich am Ende vom Match schon so ein leichtes Zucken in der Wade gehabt, weil ich so angespannt war, dass ich fast schon Krämpfe gekriegt habe.
Ja.
Es ist unglaublich, wie schwankend einfach diese Tagesform sein kann und deine Aufregung, Nervosität und alles, obwohl es nichts anderes ist. Mhm. Es ist genau das gleiche Match wie letzte Woche.
Beeinflusst dich aber dann stark, ne?
Es beeinflusst einen stark und beeinflusst so sehr das Spiel. Man macht sich das Leben einfach so selbst so schwer. Aber das ist halt Tennis. Wie ich schon gesagt habe, letzte Woche denkst du dir so, wow, das ist mein Level, so spiele ich immer und unglaublich. Und eine Woche später kommst du wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und merkst, oh, das war heute ein richtiger Krampf, das war heute nur Kampf.
Ja, genau, von außen gesehen, ich habe dein Match schon ein bisschen verfolgt, nebenher, der noch mit der anderen Mannschaftskollege, der Felix, gespielt hat, habe ich mehr das Auge drauf gehabt, weil ich für seinen Platz zuständig war, so ein bisschen als Coach. Hast du die Ballwechsel aus meiner Sicht schon dominiert, die Spiele, du warst immer der bessere Spieler, aber ich weiß, was du meinst, dein Gegner konnte auch sehr gut Tennis spielen, war nicht einer, wo du sagst, okay, das war jetzt ein 6-1, 6-1, sondern du hast da so ein bisschen mal zwei Spiele, sondern der konnte sehr gut Tennis spielen, der hat dir das Leben auch schwer gemacht, das war ein Kämpfer. Aber ich verstehe, was du meinst, dass du manchmal, es hätte auch kippen können. Ja, ne? Also auf der einen Seite, wo halt so brutaler Gegenwind ist, wenn du da mal schnell mal zwei Spiele verlierst. Es hätte kippen können. Und es war wirklich schwierig. Und ich verstehe auch diese Anspannung, die man dann hat, wenn man weiß, heute muss ich eigentlich gewinnen, weil das ist die Chance.
Man will es dann einfach nur noch durchbringen,
Genau.
Zu deinem Spiel.
Ich hatte diese Anspannung überhaupt nicht. Hatte aber einen ganz einfachen Grund. Ich habe mir irgendwie einen Abend vorher so ein bisschen Magen-Darm eingefangen und hatte eine ganz, ganz schlimme Horrornacht, muss ich wirklich sagen. Also ohne jetzt die Leistung meines Gegners auch
zu spielen. Bisschen wie Zverev in Hamburg,
ja? Ja, genau. Und bin morgens aufgewacht, beziehungsweise die ganze Nacht, wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, wie diese Nacht war. Aber es war keine, ich war am nächsten Morgen total gerädert und komplett am Arsch. Und habe um 8 Uhr im Bett gelegen und habe mir gedacht, wie soll ich heute spielen? Das geht eigentlich gar nicht. Ging es dann schon zumindest so, dass ich mal was zu mir nehmen konnte und bei mir behalten konnte. Habe dann irgendwie morgens ein Kinder Bueno gegessen. Cool. Grüße gehen raus an Kinder Bueno. Ja, ein Kinder Bueno. Ich dachte, ich muss irgendwie mal so ein bisschen Kohlenhydrate zu mir nehmen, so ein bisschen Zucker oder so. Ja. Habe dann mir noch eine Apfelschorle geholt und auf dem Platz ging es bei mir nicht darum, dass ich nervös war, weil ich sage, okay, das ist jetzt die Chance, sondern ich wollte einfach nur das durchstehen körperlich. Es war mein einziges, ich habe keine Nervosität verspielt, gar nichts, einfach nur, ich will einfach nur heute durchstehen irgendwie. Und ich hatte das Gefühl, dass ich spielerisch vielleicht der Bessere bin, von meinem Empfinden her, dass mein Gegner auch auf der ein paar Schwächen hat, die ich ausnutzen konnte und ich wusste, wie ich das gewinnen konnte, aber er hat sehr unangenehm gespielt. Das war ein sehr unangenehmer Gegner, der auch viel geholt hat, viel gelaufen ist, viele hohe, ich sag mal jetzt mal ganz böse, Mondbälle gespielt hat. Ich musste mich immer wieder sagen, du musst irgendwie gucken, auf jeden Fall die Ballwechsel einigermaßen kurz zu halten, aber du darfst auch nicht übertreiben.
Ja, das ist nicht so einfach.
Das war der schmale Grat. Das Ergebnis war schon recht deutlich, 6-1, 6-2. Und ich hatte auch zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, das ist jetzt auch nicht dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, das war jetzt großartig in Gefahr. Aber wie gesagt, es war unglaublich schwierige Bedingungen und mein Gegner hat bis zum letzten Punkt einfach gekämpft und es war nicht so, dass er dann irgendwie nachgelassen hat, sondern es war wirklich schwierig zu spielen. Und ich bin froh, dass ich es gewonnen habe. Und dass ich das durchgestanden habe irgendwo und diesen Punkt geholt habe. Und ja, da hatten wir nach dem Einzel schon 6-0, im Alle-Einzel gewonnen. Will jetzt nicht auf jedes Match eingehen von den anderen. Teilweise sehr deutlich, teilweise war es auch nochmal wirklich knapp.
Ja.
Felix hatte relativ knapp seinen ersten Sieg geholt, das war sehr wichtig.
Ja, würde ihn gut tun.
Genau, und die Doppel, da ist dann der einer bei uns rausgegangen, der Markus, der Dennis kam dafür rein, der hat dann mit mir dann gespielt, der Markus hatte ein bisschen Probleme mit seinem Knie. Hätte sehr gerne kein Doppel gespielt an diesem Tag. Bei mir war auch irgendwann so, dass der Akku komplett bei null war.
Ja.
Und ich aber nur dann wirklich sage, ich konnte einfach gar nicht mehr, wollte einfach nur vom Platz runter. Wie gesagt, will ich nicht die Leistung meiner Gegner schmälern, die haben das verdient gewonnen, das Doppel, aber das war aussichtslos irgendwann. Und ihr habt ja relativ glatt euer Doppel gewonnen.
Genau, mit Franjo im ersten Doppel
genau.
Haben wir wirklich super gut gespielt.
Und einem Doppel haben wir im Matchrick verloren. Das heißt, wir haben diesen Spieltag, endlich haben wir unseren ersten Sieg in der Herren-30-Bundesliga geholt. Und es ist noch alles drin, wir können noch den Klassenerhalt schaffen und versuchen das jetzt auch.
Ja, jetzt geht's ja weiter, wir fahren ja am Freitag nach Groß-Hesselohe.
Ja.
Wo wahrscheinlich Tommy Haas auf uns warten wird und Bachinger, so zumindest haben sie letzte Woche gespielt.
Ja.
Ja, freuen wir uns schon drauf.
Mega.
Samstag ist dann ein großer Showdown dort.
Genau.
Und mal gucken, ob wir da irgendwas holen können.
Da wird endlich unsere, ja, unser Running Gag dann zur Realität. Wir hoffen sehr, dass Tommy Haas spielen wird. Und wir die letzten Jahre gesagt haben, wir wollen einmal gegen Tommy Haas spielen, dass es vielleicht Wirklichkeit wird. Aber wir spielen auf jeden Fall gegen das Team von Tommy Haas.
Ja.
Und genau, danach geht's weiter mit nochmal einer Woche Pause und dann nochmal zwei Heimspielen und dann ist die Runde auch schon vorbei. Und dann werden wir gucken, wo wir landen am Ende der Saison.
Jawohl.
Ja, wir hören uns dann wieder in 2 Wochen und wünschen allen nochmal eine Endspurt, Medienspiele, viel Erfolg.
Macht's gut.
Macht's gut.